Mein Thema wird heute werden die primären Immundefekte des Erwachsenen sein, um die ich mich in meiner klinischen Praxis und auch in meiner Forschung kümmern darf. Wir haben schon sehr viel, die Offenlegungen noch nebenbei, wir haben schon sehr viel im vorigen Vortrag gehört, ein exzellenter Überblick, wo ich vieles auch wieder wiederholen werde müssen, aus dem Grund, weil eben diese Dinge wichtig sind, wie sie auch schon von meiner Vorrednerin exzellent dargestellt wurden. Das Interessante hierbei ist, dass viele Immundefekte erst sehr spät auftreten. Wir haben vorher gehört, es sind meist monogenetische Erkrankungen. Das heißt, theoretisch sind die schon vorhanden bei der Geburt oder vor der Geburt des Kindes, aber trotzdem ist es so, dass 50% aller dieser Diagnosen erst im Erwachsenenalter gestellt werden. Und das macht die Sache dann interessant, natürlich auch für den Erwachsenenimmunologen. Und was natürlich ein großes Problem ist, ist, dass je länger diese Diagnostik dauert, je länger die Patienten unerkannt durch die Gegend wandern und ständig Infekte oder Autoimmunität haben, desto höher ist naturgegeben die Mortalität. Das heißt, es ist ein dringendes Anliegen von uns alle, hier die Awareness zu steigern und die Diagnose früher zu stellen, als das bisher der Fall war. Ich möchte mit dem häufigsten Immundefekt überhaupt anfangen, mit dem häufigsten primären. Der ist zum Glück relativ harmlos. Es handelt sich um den selektiven IgA-Mangel. Das ist eine Erkrankung, die bei circa 1 zu 2.000 in der Prävalenz liegt. Weiter werden wir heute dann sprechen über das CVID. Da möchte ich die meiste Zeit drauf verwenden, weil es das ist, was uns erwachsenen Immunologen am allermeisten beschäftigt. Und dann gibt es natürlich, wie wir vorher gesehen haben, Spätmanifestationen primärer Immundefekte und zum Glück immer mehr Patienten, junge Patienten mit Immundefekten, die auch das Erwachsenenalter erreichen und damit eben vom Pädiater zum Internisten oder zum Erwachsenenimmunologen wechseln. Sie sehen hier in dieser Arbeit von 2013 auch sehr schön gezeigt die Verteilung der Immundefekte über das Alter. Diese rote Linie soll Ihnen helfen, das Erwachsenenalter zu erkennen. Also von hier weg wäre Erwachsenenalter, davor das Kindesalter. Und was Sie sehen, ist diese Linie mit der höchsten Anzahl der Patienten, das ist die CVID. Der selektive IgA-Mangel ist hier nicht in dieser Grafik nicht dargestellt. Das heißt also, wir als Erwachsenen-Immunologen haben vor allem mit Patienten mit CVID zu tun. Aber noch einmal kurz zurück zum selektiven IgA-Mangel. Sie kennen wahrscheinlich alle Patienten mit selektivem IgA-Mangel. Das ist, wie gesagt, sehr häufig und häufig asymptomatisch. Das ist häufiger Zufallsbefund, den man nebenbei macht. Was auftreten kann, sind rezidivierende Infekte bei diesen Patienten. Meistens betrifft es die Atemwege im Sinne einer Sinusitis, rezidivierender Otitis media oder respiratorische Infekte. Sie wissen ja, das IgA wird von den Zellen der Schleimhäute, der Oberflächen sezerniert und dient der lokalen Infektabwehr. Daraus erklärt sich auch, wo diese Infekte natürlich dann auftreten. Und was noch ein interessantes zusätzliches Feature dieser Erkrankung ist, wie auch schon vorher erwähnt, ist, dass Autoimmunität bei diesen Erkrankungen gehäuft ist. Sehr häufig finden wir, oder zumindest in 8%, das ist deutlich häufiger als bei der Normalbevölkerung, eine Zöliakie, die mit diesem Krankheitsbild einhergeht. Auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind gehäuft und andere Autoimmunerkrankungen finden sich auch häufiger. Ich habe da beispielsweise den Lupus genannt, den systemischen Lupus erythematodes oder die rheumatoide Arthritis. Was man beachten muss bei dieser Erkrankung oder bei diesem Phänomen, ist, dass diese Patienten, die ja selbst kein IgA bilden, eine Immunantwort gegen IgA aufbauen können. Das bedeutet, wenn Sie so jemanden ein Blutprodukt verabreichen, in dem immer Spuren von IgA enthalten sein werden, so erkennt der Körper das als fremd und wird dagegen eine Immunantwort aufbauen. Das wird beim ersten Mal wahrscheinlich nichts machen, aber bei der rezidivierenden Gabe von Blutprodukten kann es zu einer fulminanten anaphylaktoiden Reaktion kommen, kann eben bis zum anaphylaktischen Schock gehen. Das heißt, es ist gut, wenn diese Patienten wissen, was sie haben, damit sie sagen können, damit man nachschauen kann. Man kann diese Autoantikörper oder diese Antikörper kann man testen, die gegen IgA gerichtet sind, und dann kann man das Risiko auch besser einschätzen. Aber nun weiter zur eben wichtigsten Erkrankung, primären Immundefekt im Erwachsenenalter, der CVID, der Common Variable Immunodeficiency. Das ist insgesamt eine große Gruppe von Immunglobulin-Mangelerkrankungen. Wir erkennen immer mehr, dass es viele verschiedene Ursachen gibt für die CVID und die CVID eigentlich nicht als eine Erkrankung gesehen werden kann, sondern als Regenschirm oder als Sammelbecken von verschiedensten Erkrankungen, die zu einem Immunglobulin-Mangel führen. Meistens ist es so, dass es die B-Zellreifung betrifft, das heißt, dass die B-Zellen, die ja die Antikörper produzieren, wie Sie wissen, in ihrer Reifung in verschiedenen Stadien gestört sein können. Und da hat man verschiedene Gene feststellen können, und auch da werden sich natürlich alle paar Jahre mehr Gene. Wie Sie sehen, wir haben Zytokine, wie zum Beispiel das BAF, das man auch ja klinisch hemmen kann. Wir haben Transkriptionsfaktoren, wir haben Interaktionsmoleküle, also da gibt es eine ganze Bandbreite, alles was die B-Zelle sozusagen braucht, wenn das defekt ist, kann dazu führen, dass es zu so einer Erkrankung kommt, zu so einer CVID. Da gibt es Diagnosekriterien, da will ich nicht ins Detail gehen. Ich möchte nur sagen, wichtig ist natürlich die Klinik, das heißt gehäufte Infektionen, autoimmune Manifestationen, dazu kommen wir noch, und eine markante Verminderung von IgG und IgA. Und zusätzlich, und das ist dann das Feld, auf dem sich dann der Immunologe betätigen muss, geht es darum zu schauen, hat dieser Patient eine adäquate Antwort auf Impfungen? Das heißt, man misst einen Titer gegen zum Beispiel Tetanus, schaut sich das vor und nach der Impfung an, und wenn der nicht signifikant ansteigt durch die Impfung, dann zeigt dieser funktionelle Test, da stimmt was nicht mit der B-Zellreifung, mit der Antikörperproduktion. Oder wir können eben mit durchflusszytometrischen Maßnahmen nachschauen und können uns anschauen, wie funktioniert die B-Zellreifung im Detail, sind alle Stufen bis hin zu den reifen B-Zellen, sind die da, und gibt es B-Zellen, die also diesen Gedächtnisphänotyp haben und damit also das voll ausgebildete B-Zellgedächtnis darstellen. Das kann man nachmessen. Und dann muss man natürlich andere Erkrankungen ausschließen, die auch so ein ähnliches Bild machen könnten. Noch einmal zur klinischen Präsentation. Also man kann sich vorstellen, wenn jemand zu wenig Immunglobuline hat, dann wird er mehr Infekte haben. Das zeigt sich auch ganz deutlich. 94% der Patienten zeigen erhöhte, vermehrte Infektionen, wie zuvor schon sehr schön dargestellt. Aber ein Drittel der Patienten oder fast ein Drittel zeigt auch Autoimmunität. Das kann von einer autoimmunen Zytopenie bis zu schweren rheumatischen Beschwerden im Sinne einer Arthritis, im Sinne einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gehen, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Auch recht häufig sind chronische Lungenerkrankungen, wobei das ist hier in dieser Studie nicht besonders schön aufgeschlüsselt, weil auch da gibt es eine ganze Reihe von Lungenerkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Das können Bronchiektasen sein aufgrund der laufenden Pneumonien, aber das können auch interstitielle Lungenerkrankungen sein. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass leider auch die Häufigkeit von Krebserkrankungen und von Lymphomen bei diesen Patienten erhöht ist. Wir wissen ja heute, dass das Immunsystem eine ganz wesentliche Rolle spielt bei der Abwehr von Krebserkrankungen, von Malignität. Und man sieht sehr schön, dass bei diesen Patienten diese Abwehr nicht so zustande bringen wie gesunde Patienten, dass die leider dann eben auch vermehrt an diesen Erkrankungen leiden. Infekte. Nach wie vor das Hauptproblem für diese Patienten. Sie sehen hier die Mortalität in Jahren, die Wahrscheinlichkeit zu versterben, und es geht hier im Wesentlichen um Infekte, die diese Mortalität so ansteigen lassen. Sie sehen hier Männer und Frauen, und das wären CVID-Patienten, das sind Gesunde, also Sie sehen über die Zeit Nach der Diagnose sinkt leider das Überleben bei diesen Patienten deutlich ab im Vergleich zur Gesunden. Was sind das nun für Infekte? Pneumonien, Atemwegsinfekte im Wesentlichen, zusätzlich aber auch Diarrhoe, also Gastroenteritiden, infektiöse Harnwegsinfekte, und natürlich gibt es eine Neigung zur Sepsis, wenn diese Patienten nicht ausreichend behandelt sind. Wichtig ist, und das passiert uns im klinischen Alltag immer wieder, wir vermuten eine Erkrankung, wir machen eine Serologie auf einen Erreger, den wir vermuten, und normalerweise erkennt das Immunsystem diesen Erreger. Wir bilden Antikörper, IgM, IgG, und können daraus diagnostizieren, ob diese Infektion vorliegt. Bei diesen Patienten ist das leider wertlos, weil die sind meistens substituiert mit Immunglobulinen, und damit messen sie im Prinzip die Immunantwort des Spenders, des Antikörperspenders, aber nicht die des Patienten. Das heißt, Sie brauchen hier einen Erregernachweis und keine Serologie. Sie brauchen eine PCR zum Beispiel, um zum Beispiel eine Hepatitis feststellen zu können. Autoimmunität ist, wie gesagt, ein prädominantes Thema auch bei diesen Patienten und Patientinnen. Zytopenien sind häufig auch benigne, können aber auch sehr ausgeprägt sein. Das bedeutet also eine Neutropenie, eine autoimmunhemolytische Anämie, wie Sie sehen, eine ITP kann es da geben. Nicht so selten sehen wir auch diese Koinzidenz von rheumatoider Arthritis und CVID. Die rheumatoide Arthritis ist in dem Fall immer seronegativ, weil diese Patienten produzieren ja keine Autoantikörper, der Rheumafaktor ist ja auch ein Antikörper. Und was man auch recht häufig sehen kann, sind granulomatöse Erkrankungen. Granulome, die sehr ähnlich oder histologisch eigentlich nicht von einer Sarkoidose zu unterscheiden sind, die kann es in den verschiedensten Organen geben, zum Beispiel in der Leber sieht man das recht häufig. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen kommen vor und eine ganze Reihe von anderen Autoimmunphänomenen. Man kann mit Hilfe der Durchflusszytometrie ein bisschen eine Prognose abschätzen, wie gefährlich diese CVID für den Patienten ist. Ich möchte aber da nicht ins Detail gehen. Ich möchte nur betonen, dass eben hier ein immunologisches Zentrum notwendig ist, um diese aufwendige Diagnostik zu betreiben, um genau zu schauen, wie funktionieren die B-Zellen und wofür spricht es, welche Autoimmunerkrankungen könnten eine Rolle spielen. Das ist sehr schön auch in diesen Publikationen gezeigt. Und dann komme ich noch einmal zurück, um Sie daran zu erinnern. Wir haben es schon vorher gehört, Garfield und Elvis. Das Wichtigste nämlich bei diesen Immundefekten ist, dass man daran denkt. Wenn man einmal eine Awareness hat dafür, wenn man weiß, hoppala, das klingt mir jetzt nach dem Elvis und ich frage mal besser meinen Immunologen, meine Immunologin, dann hat man schon gewonnen. Weil dann läuft die Abklärung durch den Spezialisten. Und nur noch einmal eben zur Erinnerung. Elvis ist Erreger, Lokalisation, Verlauf, Intensität und Summe der Erkrankungen, der Infekte. Und die Autoimmunität, wie schon vorher kurz erwähnt, Granulome, Autoimmunität, das Fieber, die Ekzeme, die Lymphoproliferation und die Darmerkrankungen, wobei hier im Erwachsenenalter vor allem die Granulome und die Autoimmunität eine wesentliche Rolle spielen und im Vordergrund stehen. Was kann man machen, bevor man den Immunologen ruft? Die Immunglobuline quantitativ zu bestimmen, das ist schon die halbe Miete, weil da sieht man, die CVID ist ja schön. Also die CVID hat ja per Definition einen Immunglobulin-Defekt. Und ein Blutbild dazu zu machen, das schadet nie, aber das tun sie eh routinemäßig. Und dann geht es eben bei Verdacht auf CVID ab ins immunologische Zentrum, wo man die Diagnose dann wirklich stellen kann und auch die Therapie einleiten kann. Wenn wir von der Therapie reden, das Wichtigste oder ein sehr wichtiger Punkt ist, wie fast bei jeder Erkrankung, den Patienten zu schulen und aufzuklären, was denn mit ihm los ist und ihm beizubringen, dass er infektanfälliger ist. Die meisten Patienten wissen es ohnehin schon, aber man muss ihnen dann halt auch gezielt sagen, was sie vermeiden sollen oder was sie tun sollen. Im angloamerikanischen Raum hat man ganz gerne auch die antibiotische Prophylaxe als Therapie. Wir würden bei der CVID primär mit der Immunglobulinsubstitution beginnen. Und wie gesagt, die Stammzelltransplantation fällt da jetzt eigentlich nicht rein für die CVID. Das wäre eben für schwerere Immundefekte. Das ist eine Rarität, dass man da natürlich das Hämatogen Stammzell transplantieren muss. Was wichtig ist, Autoimmunphänomene müssen wir natürlich auch bedenken und mit therapieren. Immunglobulin-Substitution bei der CVID, die Therapie der Wahl, kann man intravenös machen, wie schon vorher erwähnt. Gibt es auch subkutan für die Heimanwendung, was für viele Patienten, vor allem wenn sie jünger sind, sehr angenehm ist, wenn die nicht immer ins Zentrum kommen müssen, sondern wenn die das zu Hause machen können, einmal wöchentlich mit dieser Pumpe sich selbst infundieren, subkutan. Und für die Patienten, die das nicht einmal in der Woche tun wollen, sondern lieber alle 3 bis 4 Wochen, aber auch zu Hause subkutan, gibt es auch die Möglichkeit, dass man sehr große Mengen an Immunglobulin verabreichen kann subkutan, indem man vorher Hyaluronidase einspritzt und das Fettgewebe, das subkutane Fettgewebe etwas lockert und damit mehr bis zu 300 Milliliter Immunglobulin injizieren kann. Autoimmunphänomene therapieren wir, das klingt paradox, mit Immunsuppression. Wir brauchen Kortikosteroide, wenn es schnell gehen muss. Darüber hinaus gibt es ein bisschen Literatur zu Methotrexat, gerade wenn es um die Gelenke geht, das ist aus der Rheumatologie entlehnt. Bei Zytopenien, insbesondere bei schweren Zytopenien, wirkt die B-Zell-Depletion durch zum Beispiel Rituximab ganz exzellent. Und bei Granulomen gibt es ein bisschen Literatur zu Anti-TNF, also in dem Fall zum Beispiel zu Infliximab. Und damit wäre ich auch schon am Ende meines Vortrags und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen?
Ich hätte 2 Fragen. Das eine wäre betreffend dem IgG-Subklassendefekt, wie der genetisch sozusagen im Zusammenhang steht zu den anderen Immundefekten. Und die andere Frage wäre, wie Sie die Aussagekraft dieses Anti-IgA-Testes bei den Antikörpern, was man da abtesten kann, wie sie die bewerten und was man dann für Lehren im Vorhinein schon ziehen kann.
Also beim selektiven IgA-Mangel, die 2. Frage vielleicht zuerst. Wenn Sie eben Antikörper haben gegen IgA, dann ist höchste Vorsicht geboten. Das bedeutet also, Sie haben das Risiko einer anaphylaktoiden Reaktion bei Verabreichung von Blutprodukten. In dem Fall wäre ich äußerst zurückhaltend und würde Blutprodukte nur unter Prämedikation, zum Beispiel mit Kortikosteroiden und Histaminblockern, verabreichen und nur dann, wenn unbedingt notwendig. Sind diese Antikörper nicht vorhanden, dann kann man das Ganze versuchen. Es schließt aber nicht aus, dass trotzdem eine anaphylaktoide Reaktion auftritt. Also wir haben das schon in beide Richtungen gesehen. Also sowohl bei Vorliegen von Antikörpern, dass nichts passiert ist, als auch umgekehrt, wenn keine Antikörper da waren, dass trotzdem passiert ist. Die 1. Frage zur Erinnerung bitte noch einmal.
Die 1. Frage war der IgG-Subklassendefekt. Wie steht der im Zusammenhang mit den anderen Defekten? Gibt es da genetische Verbindungen in der Vererbung oder wie ist das?
Da ist meines Wissens nach wenig bekannt von der Vererbung. Ich weiß nicht, ob die Kollegin vielleicht dazu Literatur kennt.
Ist in der Nomenklatur nicht enthalten ein Gen zu den, ein konkretes?
Kann sich ein IgG-Subklassendefekt verändern zu einer CVID oder so irgendwas?
Das ja.
Das ja. Es ist auch, die Prozentsätze sind aktuell nicht neu beschrieben worden, aber ein gewisser kleiner Teil von IgA-Defizienzen entwickelt sich über den Lauf der Jahre zu einer voll ausgeprägten CVID-Erkrankung.
Und nochmal zu der anderen Frage bitte, wegen den Antikörpern, wenn man die austestet, kann man dann Immunglobuline substituieren oder ist das dann keine Möglichkeit mehr?
Also Immunglobuline kann man grundsätzlich schon substituieren, bevorzugt subkutan, weil da natürlich das Risiko sehr viel kleiner ist, als wenn man das intravenös geben muss. Wie gesagt, manchmal braucht es eine Prämedikation, um sicher zu gehen. Und wenn so ein Fall wäre, würde man wahrscheinlich unter Reanimationsbereitschaft halt die ersten paar Gaben machen, um sicher zu gehen, haut das hin und wenn es hinhaut, dann funktioniert es meistens gut. Wir haben solche Patienten, ja.
Ich möchte gern mehrere Fragen, die über den Tweet hereingekommen sind, an Sie weitergeben. Und zwar die erste Frage wurde gestellt, kann man sagen, wann eine Therapie mit Immunglobulinen austherapiert ist?
Naja, das kommt darauf an, natürlich, um welche Erkrankung es sich handelt. Also wenn es um die CVID geht, da würde ich nicht sehen, dass man diese Erkrankung austherapieren kann. Man kann manchmal oder man muss manchmal die Immunglobuline steigern, je nach Infekthäufigkeit, je nach Immunglobulinspiegel. Da würde ich das austherapiert nicht so sehen. Wenn natürlich das sich um einen anderen Immundefekt handelt, wo es vielleicht auch eine T-Zellkomponente gibt, dann stoßt man natürlich mit reinen Immunglobulinen sehr schnell an die Grenze, aber ich glaube, da sind Sie der Spezialist natürlich.
Nein, das sehe ich genauso. Ja. Eine weitere Frage, die aber tatsächlich sehr stark in Ihren Tätigkeitsbereich fällt, gibt es neue Erkenntnisse in der Pathophysiologie der Erkrankung SLE, die auf bessere Aussichten bei Lupus hoffen lassen?
Ja, das schweift ein bisschen vom Thema ab. Daher nur ganz kurz, ja, es gibt neue Erkenntnisse in der Pathophysiologie, ja, es gibt neue Therapien und man muss die Patienten trotzdem vertrösten. Es wird noch Jahre dauern, bis wir eine gute, zielgerichtete Therapie beim Lupus haben werden.
Gibt es noch Fragen hier aus dem Auditorium? Weil dann würde ich ganz gerne nochmal kurz, um mich zwischenzuschalten, jene Fragen beantworten, die verspätet noch zu meinem Vortrag hereingekommen sind. Oder beziehungsweise eine Frage, die wir beide gemeinsam beantworten können. Wie viele Warnzeichen müssen erfüllt sein, um einen Verdacht auf einen Immundefekt zu äußern?
Also für mich würde eines reichen, wenn das sozusagen ausgeprägt genug ist. Wie sehen Sie das?
Genau, ich hätte es ähnlich beantwortet, nämlich es kommt erstens darauf an, welches Warnzeichen erfüllt ist. Und wenn eines ganz besonders stark auffällt, zum Beispiel Infektionsanfälligkeit mit 4 Pneumonien pro Jahr, hätte ich auch gemeint, dass mir das eine ausreicht, um auf jeden Fall mal Immunglobulin-Diagnostik und Lymphozyten-Diagnostik zu machen. Wenn es die Intensität schwächer ist oder die Summe schwächer ist, würde ich vor allem auf die Vielfalt, die Heterogenität der Symptome achten. Genau, und eine Frage, die auch uns als Expertinnen und Experten in der Pädiatrie sehr beschäftigt seit einigen Jahren. Es wurde die Frage gestellt, wie werden Neugeborene bei uns auf schweren kombinierten Immundefekt getestet? Die Frage ist insofern sehr brisant, weil ein Teil davon auch gleich in dem anderen Tweet beantwortet wird. Es gibt ein Neugeborenen-Screening auf schwere Immundefekte, welches in den USA bereits seit mehr als 5 Jahren in fast allen Bundesstaaten verwendet wird. Das heißt, technisch ist es möglich, so wie auf Stoffwechselerkrankungen, auch auf schwere Immundefekte im Neugeborenenalter zu screenen. Es ist in Europa noch kaum umgesetzt. Die ersten, die es jetzt umgesetzt haben in Europa, sind die Schweizer. Die haben mit 01.01.2019 begonnen, auf schwere kombinierte Immundefekte aus den neugeborenen Gastrikärtchen zu screenen. In Deutschland wird meines Wissens mit 01.07.2019 begonnen werden. Und wir hier in Wien führen derzeit eine Pilotstudie durch, um nachzuweisen, dass das, was möglich ist, auch in unserer Hand gut funktioniert. Sobald wir das bewiesen haben, und es wird mit Ende des Jahres soweit sein, müssen wir natürlich zu den Geldgebern pilgern, denn jede Erweiterung des neugeborenen Screenings auf eine schwere angeborene Erkrankung ist teuer und hier werden wir durchaus noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit die öffentlichen Gelder hierfür freigegeben werden.